Ja. Der Titel ist hier ein bisschen anders, als Thomas das gesagt hat, aber was Thomas gesagt hat, ist eigentlich der Obertitel und das, was da steht, ist der Untertitel. Zum Frieden berufen. Ja, wir beginnen eine neue Predigtreihe und die geht durch den ganzen ersten Korintherbrief. Das ist spannend. In mehr oder weniger kleinen oder größeren Häppchen gehen wir da durch. Und mir kommen heute die ersten drei Verse zu. Tja, ich lese sie euch. Ja, 1. Korinther, Kapitel 1, Verse 1 bis 3. Paulus, berufen zum Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes und Sosthenes, unser Bruder, an die Gemeinde Gottes in Korinth, an die Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen Heiligen, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, bei ihnen und bei uns. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. So, diese Struktur finden wir in allen Briefen des Paulus. Und mehr oder weniger ergänzt, aber Absender, Adressat, Grußformel in allen Briefen des Paulus und auch in noch anderen Briefen, außer Hebräerbrief und 1. Johannesbrief, da geht es sofort hinein ins Thema. Aber auch hier gibt es ein Thema. Auch in diesen drei Versen gibt es das Thema Berufung. Und damit fängt der Apostel Paulus an, er sagt, ich bin berufen zum Apostel Christi. Ich bin berufen zum Apostel Christi. Und ich habe euch jetzt mal so eine Berufungspyramide aufgezeichnet, die den Inhalt bezüglich Berufung dieser ersten drei Verse abbilden soll. Paulus steht da an der Spitze der Pyramide, hier. Seine Berufung war spektakulär. Viele von euch, die meisten von euch wissen das. Er war unterwegs, die Christen zu verfolgen, zu töten auf dem Weg nach Damaskus. Und da begegnet ihm Jesus mitten hinein in seine verderblichen Pläne. Und bringt ihn dazu, genau das Gegenteil dessen zu tun, was er bis dahin getan hat. Vielleicht kennt ihr das aus eurem Leben, ja? Wenn Christus ins Leben kommt, dann ist auf einmal alles anders. Es ist 180 Grad und Gott fragt nicht. Wann er, also er fragt schon, aber Gott beruft, wen er will. Ja? Hätte doch sagen können, dieser Paulus, den mache ich jetzt hin. Ja? Den werde ich angreifen. Nein, das war von Anfang, von Grundlegung der Welt an anders bestimmt. Den wollte er berufen. Und er beruft, wen er will, und er beruft, wann er will. Und er beruft, wie er will. Und dann wird das Leben ein anderes. Das kennst du auch, Charlotte, ne?
Ja.
Ja. Dann wird das Leben ein anderes. Ja, Paulus berufener Apostel. So, jetzt ist aber nicht nur der Paulus alleine berufen. Jetzt weiten wir die Pyramide nach unten ein bisschen. Und da sind auch die Geheiligten oder die Heiligen in Korinth berufen. Kurz mal zwei Erklärungen. Heilig, was ist das? Herausgerufen. Ausgesondert, das heißt das. Herausgerufen, ausgesondert. Und was heißt berufen? berufen hat, da kommen wir nachher dazu. Wenn ihr, kann ich jetzt erklären, ich weiß nicht, ob er das von den Universitäten her kennt, von den Lehrstühlen, da bekommt man einen Ruf, ein Professor oder ein Habilitierter bekommt einen Ruf an einen Lehrstuhl. So ist das immer heute noch in der Wortverwendung, ja, in dem Wording. Er bekommt einen Ruf und mit diesem Ruf an die Universität ist eine Aufgabe verbunden. Wenn wir das auf uns übertragen, der Ruf Gottes ist noch etwas anders, der hat zwei Seiten. Das sind wie zwei Seiten einer Medaille. Der Ruf Gottes ist zuallererst, und das ist die Vorderseite der Medaille, zuallererst Geschenk. Zuallererst etwas, was wir empfangen. Der Universitätsprofessor muss Qualifikationen mitbringen. Und zwar nicht wenige. Wir brauchen keine Qualifikationen mitzubringen. Auch keine persönlichen Charaktermerkmale, keine bestimmten. Gottes Ruf erreicht dich, wo auch immer und wie auch immer. Wir empfangen seinen Ruf. Und mit diesem Ruf empfangen wir, und das gilt für alle Heiligen, Heiligen Geist, wenn wir glauben, diesem Ruf, wenn wir diesen Ruf annehmen, empfangen wir Heiligen Geist, werden wir wiedergeboren und das gilt für alle Heiligen. Und die andere Seite, bei dieser Berufung befähigt uns Gott, er gibt uns noch ein Geschenk. Eine Befähigung zu der Aufgabe, zu der er uns beruft. Du bist nicht berufen zu irgendwas, was er dir nicht gegeben hat. Er befähigt dich, wenn er dich ruft. Und das sind die beiden Seiten der Berufung. Befähigt dich für eine ganz bestimmte Aufgabe. So, das gilt jetzt alles für die Heiligen in Korinth. Jetzt weiten wir die Pyramide noch weiter nach unten. Das gilt nämlich nicht nur für die Heiligen in Korinth, sondern für alle Heiligen, die Jesus Christus anrufen, an jedem Ort. An jedem Ort. Zur damaligen Zeit. Und da endet jetzt die Pyramide hier im ersten Korintherbrief, aber wir dürfen diese Pyramide weiter nach unten ziehen. Für alle Heiligen heute, für alle berufenen Heiligen heute, für alle, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen heute, sodass wir sagen müssen, diese Berufung gilt für alle Heilige an allen Orten zu allen Zeiten. Und wisst ihr, was das für euch bedeutet, für uns, für dich? Der Brief ist für dich. Der Brief richtet sich an dich. Gott schreibt an dich. Möchtest du hören, was er sagt?
Unbedingt.
Ja, ich auch. Wenn du ein berufener Heiliger bist, wenn du den Namen des Herrn Jesus anrufst, dann ist der Brief auch an uns alle hier in der Seufertstraße und an dich ganz persönlich. So. Dann kommt diese Grußformel. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Da steht jetzt drin, wozu wir berufen sind. Klar, wenn man durch das Neue Testament liest, dann stellt man fest, dass wir zu sehr vielem berufen sind. Wir sind berufen zum ewigen Leben, wir sind berufen zur Freiheit, wir sind berufen für das Reich Gottes, wir sind berufen zur Wesensähnlichkeit mit Jesus Christus, wir sind berufen zu XYZ. Hier steht auch eine Berufung. in der Grußformel: Gnade sei mit euch und Friede. Wir sind berufen, Gnade zu empfangen. Da ist die erste Seite der Medaille. Wir sind dazu berufen, von Gott Gnade zu empfangen und Frieden. Beides. Denn beides gehört zusammen. Ohne Gnade können wir keinen Frieden empfangen. Das ist unmöglich. Die beiden gehören zusammen. Aber Frieden ist etwas, was wir empfangen. In erster Linie. Das ist etwas, was wir bekommen. Ich möchte jetzt den Fokus dieser Predigt, das war die Einleitung, ich möchte den Fokus dieser Predigt jetzt lenken auf den Frieden. Ich meine, was gäbe es für eine bessere Zeit, als darüber zu reden? Ich möchte den Fokus lenken auf den wahren Frieden, auf den echten Frieden. Und möchte das wie folgt tun. In 5 Punkten, mir ist ganz klar, dass man diese Punkte nach unten noch ergänzen kann. Diese 5 kamen mir in den Sinn. Der Friede Gottes, der wahre Friede, ist erstens göttlich, zweitens beständig, drittens innerlich, viertens persönlich und fünftens geistlich. Der wahre Friede ist göttlich zu dem Ersten. Das steht schon da im Vers 3. Gnade sei mit euch und Friede von Gott. Da ist die Quelle. Wo ist die Quelle des wahren Friedens? Bei Gott. Die Menschen machen keinen Frieden. Der Friede kommt von Gott, der wahre Friede, von dem ich hier spreche, der kommt von Gott und von unserem Herrn Jesus Christus, weil die beiden ja eins sind. Der kommt von oben, der kommt aus dem Himmel, der ist etwas, was wir empfangen von oben. Deshalb wird das hier auch in jedem Grußwort: Friede von Gott, unserem Vater, dem Herrn Jesus Christus. Der Friede ist beständig. Der Friede ist beständig. Ist das nicht etwas, Friede, was die Menschen sich alle wünschen? Ich glaube, der bärbeißigste aller Menschen, der aggressivste, der ungehaltenste, der streitsüchtigste, der kriegerischste, selbst Putin, wenn ich das hier sagen darf, hat irgendwo im Innern diese Sehnsucht nach Frieden und er weiß es nicht. Und er weiß es nicht. Und es ist verschüttet. Aber diese Sehnsucht, fragt die Menschen, ihr wisst es selbst, was sie sich wünschen. Für die Welt, für die Erde. Aber dieser Friede, den Menschen machen, es ist gut, dass sie versuchen, den zu machen, aber der Friede, den Menschen machen, der ist brüchig. Oder sollen wir sagen, der ist gefährdet, er ist ständig in Gefahr. Woher weiß man das? Naja, ich meine, hört die Nachrichten. Lest, was in der Geschichte passiert ist. Deshalb brauchen wir Friedensverhandlungen, Waffenstillstandsverträge, ein Gleichgewicht der Waffen, ein Gleichgewicht des Schreckens. Auch auf der persönlichen Ebene brauchen wir Streitschlichtung, Konfliktmanagement, Eheverträge, Eheberatung, Distanz, die wir aufbauen müssen zu bestimmten Menschen, damit wir nicht aneinander geraten. Zeigt das nicht, dass unser Friede den wir betreiben, es ist gut, dass wir ihn betreiben, aber den wir betreiben, dass der in Gefahr ist. Immer. Immer gefährdet. Immer brüchig. Gottes Friede ist beständig. Der Friede, den wir von Gott empfangen, ich rede nachher noch davon, den wir von Gott empfangen, der ist konstant. Niemals gefährdet. Ich habe diesen Vers genommen aus Jesaja 9,5. Da heißt es prophetisch über Jesus, er heißt Wunderrat, Gottheld, das kennt ihr, ewig Vater Friede Fürst. Der ist ein Friedefürst für die Ewigkeit und der schafft Friede für die Ewigkeit. Und was er schafft in deinen Herzen, das ist für die Ewigkeit und es bleibt. Nächste Eigenschaft, wahrer Friede ist innerlich. Das sehen wir in Kolosser 3,15, der Friede Christi heißt es da, regiere in euren Herzen. Das Wort regiere ist auch noch sehr wichtig, aber da kommen wir noch drauf zu sprechen. Der regiere in euren Herzen, der Friede Gottes ist etwas Innerliches. Da können außen Stürme toben. Krisen. Wenn der Friede Christi in deinem Herzen wohnt, durch Christus, wenn er in deinem Herzen wohnt und wenn er auch regiert, dann bleibt dieser Friede Gottes bei dir. Jetzt lass mich das mal auf die Spitze treiben, auch wenn dich dein Partner verlässt. Auch wenn du deinen Arbeitsplatz verlierst. Auch wenn du unter einer Krankheit leidest. Und was auch immer ihr da hinzufügen mögt, ich war 1,75 Jahre arbeitslos in meinem Leben, das ist noch nicht viel, da bin ich dankbar dafür. Aber diese 1,75 Jahre habe ich damit begonnen, auf dem Sofa zu sitzen und die Wand anzustarren und habe nicht gebetet, liebe Freunde. Und dann kam Gott. Irgendjemand hatte auf dem Tisch die Losungen aufgeschlagen, ich weiß nicht. Und mein Blick fällt auf das Wort der Losung, ich weiß nicht mehr, was es war. Ich weiß nur noch, dass dann die Umkehr begann. Ich begann, einen Frieden zu bekommen, trotz meiner Situation. In der Situation. Ich kann euch sagen, wie das war und wie das ist, wenn der Friede Christi in deinem Herzen regiert. Dann bist du U-Boot, wenn das U-Boot an der Meeresoberfläche ist und die Stürme toben und das U-Boot taucht ab. Was ist da unten? Stille. Stille. Ich vergleiche das mit in dem U-Boot sein, mit in Christus sein. In Christus sein, umgeben, umhüllt, ummantelt von Christus. Und wenn ich da abtauche mit ihm, dann darf ich Stille und Frieden erleben. Auch wenn da oben die Wellen 10 Meter hoch sind. Das ist Gnade, ja? Gnade und Frieden sei von Gott. Gnade und Friede. Ohne Gnade erfahre ich den nicht. Ja, der Friede Gottes ist innerlich, er ist in unseren Herzen. Der Friede Gottes ist persönlich. Was ich da meine ist, Epheser 2,14, und damit ist Christus gemeint, er ist unser Friede. Das bedeutet nicht einfach nur, er wirkt unseren Frieden, das tut er ja, oder er macht Frieden, sondern er ist selbst der Friede. Er ist personifizierter Friede. Er ist der Friede in Person, weil sein Wesen Friede ist, so wie auch sein Wesen Liebe ist, so wie auch sein Wesen Demut ist, so ist sein Wesen Friede. Und wenn Jesus Christus, die Person Christi, ist ja auch Geist, in meinem Herzen wohnt, dann wohnt der Friede persönlich in meinem Herzen. Und deshalb ist unser Friede persönlich. Letztens, der Friede Gottes, der wahre Friede, der ist geistlich. Ja, der ist geistlich, was heißt es? Gott ist Geist. Ja? Wir müssen Gott in der Wahrheit und im Geist anbeten. Gott ist Geist. Und hier geht es um unsere Beziehung zu Gott. Wie sieht die aus? Der Friede Gottes ist gekennzeichnet durch die Beziehung zu ihm. Und deshalb ist dieser Friede Gottes ein inneres Versöhntsein mit Gott. Ich bin mit Gott im Reinen. Ich bin mit ihm versöhnt. Es ist ein inneres Heilsein. Und daraus kann folgen, wenn dieser Friede in mir regiert, daraus kann folgen eine innere Ruhe, eine Balance. Und auch kann sich dieser Friede auswirken auf meine seelische, psychische, körperliche Verfassung. Aber in allererster Linie ist er ein Versöhntsein mit diesem Gott, ein mit ihm im Reinen sein. Kleiner Exkurs, Gott hat Friedensverhandlungen gemacht mit den Menschen, weil die Menschen mit Gott im Krieg waren, Gott abgelehnt hatten, ihm den Rücken zugekehrt hatten. Er hat Friedensverhandlungen, er hat einen Friedensvertrag aufgesetzt mit Mose. Das ist sein Gebot, das ist sein Gesetz, das sind seine Bestimmungen und Satzungen. Das sind die von ihm diktierten Friedensbedingungen gewesen. Er darf das diktieren, er ist Gott. Aber sein Volk, das er erwählt hat für diesen Frieden, hat diese Friedensverträge mannigfaltig immer wieder gebrochen. Wir müssen uns da gar nicht erheben und dürfen es auch nicht, denn wir brechen sie auch fortwährend. Hat diesen Friedensvertrag immer wieder gebrochen und dann hat Gott einen neuen Vertrag gemacht. Einen neuen Vertrag, wie er im Neuen Testament steht, einen neuen Vertrag, der auf Gnade basiert. Einem neuen Vertrag, der auf Erbarmen basiert, nicht auf Leistung. Dieser Friede wird unabhängig von Leistung, denen geschenkt. Ja, wem denn? Wer kriegt diesen Frieden? Wem wird er geschenkt? Ja. Da steht's. Die Bibel sagt es so klar, durch Glauben sind wir gerechtfertigt und haben Frieden mit Gott. Durch Glauben erwerben wir diesen Frieden. Glauben, Christus glauben, Christus vertrauen, sich an ihn hängen, sich an ihn binden, sein Leben auf ihn ausrichten, ihm vertrauen fürs ganze Leben. Das ist Glauben. Und durch den spricht Gott uns gerecht. Und wenn Gott uns gerecht spricht, wenn er uns den Mantel der Gerechtigkeit anzieht, dann haben wir Frieden mit Gott. Und dann sind wir versöhnt mit ihm. Dann haben wir diesen wahren Frieden im Herzen. Es heißt ja, dass der Christus, Epheser 3,17, vielleicht kennen das einige, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Was sollen wir denn glauben? In Bezug auf was sollen wir denn Christus vertrauen? In Bezug auf alles, aber was spezifisch, und das lest ihr hier zum Beispiel im Kolosser 1, denn es gefiel Gott, durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Was hat Gott gemacht? Christus hat all unsere Vertragsverletzungen, unsere Friedensvertragsverletzungen auf sich genommen, sodass uns nichts mehr vorgeworfen werden kann, sodass wir nicht mehr belastet sind. Christus hat unsere Friedensvertragsverletzungen auf sich genommen am Kreuz. Und er hat mit uns einen Friedensvertrag gemacht, den er mit seinem Blut unterschrieben hat. Indem er die Strafe, die Konsequenzen auf sich genommen hat, die diese Vertragsbrüche nach sich zogen. Und was ist unsere? Was ist unser Teil? Was macht man mit einem Vertrag? Man unterschreibt diesen Vertrag und wir unterschreiben diesen Vertrag mit Vertrauen. So unterschreiben wir. Wir unterschreiben mit Vertrauen auf Jesus. Christus hat alle Friedensbedingungen erfüllt und er hat uns befreit von Reparationszahlungen. Ja, bis dahin, soweit der wahre Friede. Okay. Jetzt bin ich an einer Stelle, wo ich entscheiden muss, ob ich den nächsten Punkt mache oder ob ich ihn überschlage. Ich habe letztens mal eine Predigt gehört von jemandem, die war 1 Stunde und 10 Minuten. Da habe ich gedacht, das soll jetzt nicht unbedingt ein Vorbild sein, aber vielleicht. Ja, gut, okay. Ich möchte gerne die Frage stellen, ist der Friede auf Erden eine Utopie? Ist der Friede auf Erden eine Utopie? Dazu gebe ich euch ein klares Jein. Stellt euch vor, alle Menschen auf Erden haben Christus im Herzen. Hätten Christus im Herzen. Stellt euch das vor. Und stellt euch dazu noch vor, alle Menschen, dieser Friede, den sie im Herzen hätten, der würde auch die Menschen regieren. Stellt euch das vor. Wisst ihr, dann könnten wir mit Jesaja 2,4 sagen, mach doch die Schwerter zu Pflugscharen. Ich meine, wir würden immer noch sündigen, ja. Aber ich wäre dann sehr optimistisch, dass das gelingen könnte. Mach doch die Schwerter zu Pflugscharen. Stampf doch den Verteidigungshaushalt ein. Gib das Geld doch für andere Dinge aus. Schmelzt die Panzer ein. Das wird in dieser Weltzeit leider nicht gehen. So glaube ich. Es wird nicht gehen in dieser Weltzeit, weil viele auf dem breiten Weg unterwegs sind. Und nicht auf dem schmalen Weg mit Jesus. Und deshalb glaube ich, ist dieser Friede auf Erden in dieser Weltzeit eine Utopie. Aber das bedeutet nicht, dass wir uns zurücklehnen können. Wir haben dennoch unseren Auftrag von Jesus, unseren Auftrag von Gott. Wir sind Friedensstifter. Das ist unsere Berufung. Wir sind Friedensstifter. Wir sind die Menschen, die Gott erwählt hat, Frieden zu bringen. In erster Linie damit, dass wir das Evangelium des Friedens verkündigen. Das ist die vornehmste Aufgabe. Dass wir das Evangelium des Friedens verkündigen. Aber da bleiben wir nicht stehen. Da bekommen wir mit aus dem Hebräerbrief, jagt dem Frieden nach mit jedermann. Jagt den Frieden nach mit jedermann. Jedermann ist jeder. Jedermann ist unabhängig von Glauben, Weltanschauung, Persönlichkeit, Religion, was weiß ich, was da alles noch dazukommt. Jedermann jagt dem Frieden nach mit jedermann. Und das gilt natürlich für unseren persönlichen Bereich, das gilt für unsere Gemeinde untereinander und ich glaube, es gilt auch für die politische Bühne. Wenn wir als Christen da sind, auf dieser politischen Bühne, und ich wünschte mir, da wären mehr, dann ist unser Auftrag, jagt dem Frieden nach. Über die Mittel steht hier nichts, aber hier steht, jagt ihm nach. Das soll euer Ziel sein. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden für die, die Frieden stiften. Wisst ihr, dass die Gemeinde ein Modell für die Welt ist, sein soll? Wir sollen diesen Frieden untereinander leben, und zwar so, dass es ein Zeugnis für die Welt ist. Das ist Berufung. Haben wir oft genug zu tun in der Gemeinde, ne, um Frieden zu halten. Der Friede Gottes wohnt in unseren Herzen. Er ist da. Lasst ihn doch auch regieren. Und das ist etwas, was erbeten werden muss. Dafür müssen wir beten. Jeden Tag. Immer. Damit er unter uns regiert. Dieser Friede, der da ist in unserem Herzen, der uns geschenkt ist durch Gnade. Dass untereinander Friede ist. Ich sag mal so, nicht jede Person liegt einem. Ja? Die Persönlichkeiten sind unterschiedlich, besonders in der Gemeinde hat man das Gefühl. Ja? Aber wir sollten mit jedem zurechtkommen können und jedem in der Liebe begegnen können und in der Achtung. Dann wird die Gemeinde ein Licht ein Modell für die Welt. Die Welt muss das sehen. Gott will, dass die Welt sieht, wie der wahre Friede aussieht. Das will Gott. Schaut her, Welt, so ist der wahre Friede. Ja, jagt dem Frieden nach mit jedermann. Beziehungen zum Nachbarn, Arbeitskollegen und so weiter und so fort. Ja. So, jetzt hatte ich gesagt, jein, ja, als ich die Frage gestellt hatte, ist Frieden auf Erden eine Utopie? Auf der anderen Seite nicht. Und ich habe es im Grunde genommen schon im einen Teil beantwortet. Überall, wo Menschen zusammenkommen, Menschen, die den Namen Jesu Christi anrufen, überall, wo diese Menschen zusammenkommen, da hat das Friedensreich Gottes schon begonnen. Da ist es angebrochen. Es ist noch nicht gekommen. Es ist noch nicht vollendet. Aber es ist, ja, wir haben einen Vorgeschmack. Es hat begonnen. Der Friede Gottes selbst wohnt ja in unseren Herzen. Und wenn wir zusammenkommen als Menschen, die Christus anrufen, als Gemeinde, dann ist dort der Friede Gottes angebrochen. Und was wir sagen müssen, in dieser Weltzeit ist der Weltfriede eine Utopie, aber die Bibel sagt uns, in der nächsten Weltzeit, da kommt er. Da kommt er, wenn Jesus wiederkommt. Wir können jetzt hier ein dickes Fass aufmachen, das mache ich aber nicht, zu sprechen über das Friedensreich, das tausendjährige Reich. Viele wissen, dass es hier unterschiedliche theologische Deutungen gibt, über die ich nicht spreche, aber in einem sind sich alle einig. In einem sind sich alle einig. Das ist das, was in 2. Petrus 3, 13 steht, wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Wir erwarten nach seiner Verheißung in der nächsten Weltzeit einen neuen Himmel, und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Die Gerechtigkeit Gottes ist hier gemeint. Und wenn dort die Gerechtigkeit Gottes wohnt, dann wohnt da auch der Friede. Und dann gilt auch, Wolf und Lamm werden einträchtig weiden und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind und die Schlange wird sich von Staub nähren. Sie werden nicht Schaden noch Verderben anrichten auf meinem ganzen heiligen Berg, Jesaja 65, 25. Ich weiß, dass das einige auf das tausendjährige Reich beziehen. In Jesaja 65, es kommt darauf an, wie man es deutet, kann man es auch meiner Meinung nach auf die neue Erde beziehen. Ja, der Friede kommt. Er ist uns verheißen. In der nächsten Weltzeit. Darauf dürfen wir uns freuen. Dahin dürfen wir arbeiten. Dahin dürfen wir Licht sein. Das sollen wir verkündigen. Wir halten die Schilder hoch. Das Friedensreich wird kommen. In der nächsten Weltzeit. Okay. Jetzt war ich auf der politischen Bühne, jetzt zum Schluss nochmal auf die persönliche Bühne, auf die ganz persönliche, wenn ihr noch wollt. Wie ist das? Friede mit uns selbst. Ist das ein Thema? Friede mit uns selbst? Das bedeutet, ich sage mal, was es nicht bedeutet. Friede mit uns selbst, ich beziehe es jetzt mal auf mich. Friede mit mir selbst bedeutet nicht, ich bin okay. Es bedeutet nicht, dass ich sage, Werner, du bist okay, so wie du bist. Du bist okay. Und du bist okay, Marie, und die Anke ist okay und die Charlotte ist okay. Wir sind alle okay. Nein. Das ist nicht Friede mit mir selbst. Das ist Selbstbetrug. Das ist Selbstbetrug, ja. Der Werner ist nicht okay. Der soll nicht so bleiben, wie er ist. Der muss es auch nicht. Was ist dann der Friede mit mir selbst? Es ist ein Wissen. Es ist ein seliges Wissen. Es ist ein heiliges Wissen, dass Gott mich liebt, und zwar ohne Bedingung. Dass er mich annimmt, ohne Bedingung. Trotz meiner Sünden, die ich noch tue, trotz meiner Ecken und Kanten und Spitzen, die manche Leute manchmal abbekommen. Trotz meiner Unmöglichkeiten. Und wenn ich immer wieder dieselbe Sünde mache. Er hat mich geliebt, da kannte ich ihn noch nicht. Da habe ich noch gedacht, Gott ist eine Erfindung, eine Illusion. Da hat er mich schon geliebt. Stellt euch das vor. Den Paulus auch, als er unterwegs war, um die Christen abzuschlachten, in Anführungszeichen. Da hat er den Paulus schon geliebt. Mich hat er geliebt, dich hat er geliebt. Dich hat er geliebt von Anbeginn der Zeit. Das macht mir Frieden mit mir selbst. Weil Christus nicht kommt und sagt, ich verurteile dich. Ich mache dir jetzt mal richtig Vorwürfe. Christus kommt so nicht. Warum nicht? Weil meine ganzen Sünden mit ihm ans Kreuz gegangen sind. Die hängen, die sind ans Kreuz genagelt. Nimm sie nicht wieder runter. Lass sie am Kreuz. Lass sie auf Jesus liegen. Nimm sie nicht wieder weg von seiner Schulter. Du brauchst dir nicht immer wieder neu Selbstvorwürfe zu machen und dich innerlich zu verurteilen und zu zerfleischen. Dafür gibt es keinen Anlass mehr. Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ich soll meine Sünde bekennen. Natürlich, das ist der Weg zur Vergebung. Ich darf betroffen sein über meine Sünde. Ja, ich würde sagen, ich soll betroffen sein über meine Sünde. Ich muss darüber betroffen sein, aber ich darf sie Jesus geben. Und er reinigt mich und von da an macht er mir nie mehr dafür Vorwürfe. Und dann soll ich es auch nicht wieder runterholen vom Kreuz, wo es gelandet ist. Ein letztes Wort. Ich bin 45 Minuten dran. Ein letztes Wort. Ich mache einen Unterschied zwischen Frieden mit mir selbst aufgrund meiner Sünde und Frieden mit mir selbst aufgrund meiner Schwächen. Nicht aufgrund, sondern trotz. Ja? Frieden mit mir selbst trotz meiner Sünde, Frieden mit mir selbst trotz meiner Schwächen. Da gibt es Überlappung, da gibt es vielleicht Verzahnung, aber ich denke auch, dass es möglich ist, hier zu unterscheiden. Habe ich Frieden mit mir selbst? Ich hatte nie Frieden mit mir selbst, bevor ich Christus kannte. Ich war immer zu klein, zu dünn, zu schüchtern. Was weiß ich noch? Habe ich Frieden trotz meiner Schwächen? Ich kann das nicht so gut wie der. Der hat doch eine viel bessere Gabe als ich. Wisst ihr, was Gott dazu sagt? Lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und dann sagt Paulus, deshalb will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheiten. Wisst ihr was? Es ist so gut, dass wir schwach sind. Es ist so gut, dass wir schwach sind, weil dann die Stärke Jesu hervorscheinen kann. Deshalb darf ich Frieden haben mit meinen Schwachheiten. Deshalb muss ich Frieden haben mit meinen Schwachheiten und mit meinen Sünden. So, Strich drunter. Was nehmen wir mit für unser Gebet? Für diejenigen, die ihn noch nicht haben, diesen Frieden Christi im Herzen. Herr Jesus, bitte schenk mir deinen Frieden. Ich will dir dafür vertrauen. Danke, dass du alle meine Vertragsverletzungen mit ans Kreuz genommen hast, auf dich genommen hast, sodass ich frei vor Gott stehe und mit ihm versöhnt bin. Danke. Bitte, Herr Jesus, bittet Jesus, lass diesen Frieden in meinem Leben regieren. Wirke du das in mir, gemäß Hebräer 13, der in euch das wirkt, was ihm gefällt. Wirke du diesen Frieden in meinem Leben und in meiner Gemeinde und lass die anderen sehen, das ist Versöhnung, das ist der wahre Friede Gottes. Amen. Danke für eure Geduld und eure Aufmerksamkeit.